Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch. Gut gelaunt am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024. Ich bin noch ganz unter Strom nach meiner kurzen Brandrede über den Irrsinn, den außenpolitischen Irrsinn unserer Zeit im Schweizer Programm. Das müssen Sie sich unbedingt anschauen, wenn Sie sich dafür interessieren. Ich habe sozusagen ansatzlos hier aus dem Bauch heraus, aus einem Bewusstseinsstrom, aus einer Anwandlung, einer morgendlichen Anwandlung, gleichsam ein Selbstüberfall hat hier stattgefunden. Es ist einfach aus mir herausgesprudelt, was ich an unserer außenpolitischen Frontstellung momentan, vor allem im Westen, was ich falsch finde. Die Lebenslügen des Westens, insbesondere im Umgang mit Russland. Ich meine, der Westen hat diesen Krieg provoziert. Das müssen wir uns vor Augen führen. Ich habe das natürlich auf eigenes Risiko, mich um Kopf und Kragen redend hier einfach so in unverstellter Form dargelegt. Also ich verweise zwingend auf Weltwoche Daily Schweiz. Sie erkennen das auf YouTube oder natürlich auf unserer Homepage. Einerseits daran, dass Sie auf die Weltwoche Variante unseres täglichen Angebots wechseln, auf der App www.weltwoche.de oder eben im App Store Weltwoche Deutschland. Auf YouTube sehen Sie das sofort, denn im Hintergrund der Schweizer Version ist einfach nur die Schweizer Fahne und nicht noch die österreichische und die deutsche. Also bitte, wenn Sie sich dafür interessieren, und ich nehme mal an, viele von Ihnen tun das, müssen Sie sich das anschauen. Nur schon deshalb, um mir nachher zu widersprechen, ich freue mich darauf, aber es ist tatsächlich ein für mich nicht mehr abzuweisender Generaleindruck, dass wir da fürchterlich auf dem Holzweg sind, in die Irre geleitet von unserer eigenen, darum geht es ja am Ende immer, von unserer eigenen Überheblichkeit, von der Verblendung, von der Anmaßung. Wir tanzen da um die Götze unserer selbst. Ja, das ist der Tanz ums goldene Kalb, und das goldene Kalb sind wir selber mit unseren verblendeten Vorstellungen, unserer spätkolonialistischen, imperialistischen Arroganz, mit der wir glauben, unsere Werte, die wir selber gar nicht mehr ernst nehmen, wir haben uns davon ja schon sehr stark entfernt, unsere Werte anderen möglicherweise auch noch gewaltsam aufzunötigen. Wir richten ein Debakel, ein brennendes Bordell an damit und zeigen mit dem Finger aber immer auf die anderen. Schuld sind immer die anderen, und wir sind die blütenreinen Engel, die Menschen in Engelsgestalt, die der Welt beglückend und marodierend durch die Lande ziehen. Meine Damen und Herren, wenn wir auf diesem Weg weitermachen, und wir machen nicht nur außenpolitisch weiter, sondern eben auch innenpolitisch, hat man sich da verrannt, hat man sich auf die falsche, eben moralisierende Schiene legen lassen, hat man sich das Schlangenöl einträufen lassen von diesen Oberpopulisten der Mitte und auch der linken Szene, die uns da aufgaukeln wollen, dass man alle Flüchtlinge, die sogenannten, der Welt aufnehmen kann, dass das überhaupt keine Probleme gibt, dass wir die Polizeikräfte gleichzeitig abbauen können, wir brauchen keine Armeen mehr und wir können uns mit allen anlegen. Wir müssen natürlich den Russen und die Chinesen, den Chinesen unsere Vorstellungen einprügeln, und ist sie nicht willig, die andere Macht, dann brauchen wir Gewalt, die wir selber ja gar nicht mehr auf den Boden legen können. Und wenn Sie sich dagegen zur Wehr setzen, wie damals bei Corona oder bei Klima, dann werden Sie aufs Fürchterlichste abgetischt, weil die anderen gar keine besseren Argumente haben. Und wir haben heute einen Gottesdienst des Westens. Der Westen ist zum Dogma, zur Götze geworden. Und wehe, man sagt irgendetwas Kritisches über die Amerikaner, als ob sozusagen die Amerikaner die Abgesandten des Himmels wären. Aber Entschuldigung, bei aller Sympathie, die amerikanische Außenpolitik der letzten 50, 80 Jahre war nun auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Und auch die Amerikaner brauchen den Widerspruch. Und wenn ich da etwas aus der Schweiz heraus, die zum Glück noch nicht Mitglied der Europäischen Union ist, auf die europäische Landkarte blicke, dann mache ich mir ernsthafte Sorgen, dass die Leute in Brüssel, allem voran die sehr machtbewusste und in dieser Machtsicherung auch talentierte Ursula von der Leyen, aber leider ist das so ziemlich das Einzige, was sie da nach vorne bringen kann oder in die Waagschale werfen kann für sich, dass die Leute in Brüssel das eben überhaupt nicht geschnallt haben, sondern auf diesem sklavischen Trip am Rockzipfel, da der amerikanischen Neokons und Frömmler, die glauben, die Welt eben beglücken zu müssen, zwangsbeglücken zu müssen, die es nicht mehr akzeptieren zu können scheinen, eben mit anderen Gesellschaften friedlich zusammenzuleben. Und da stelle ich den Gedanken in den Vordergrund, aber etwas ausführlicher als hier und besser begründet, dass wir selbstverständlich mit Russland und mit China nicht auf einen Kreuzzug, auf einen neuen Kreuzzug gehen sollten. Schauen Sie sich mal an, wie die alten Kreuzzüge gelaufen sind, abgesehen von den allerersten. Das ist ja auch ein Debakel des Westens geworden. Wir müssen nun einmal akzeptieren, dass nicht die ganze Welt nach der Pfeife des sogenannten Westens pfeifen will. Das ist falsch, tanzen will. Nicht nach unseren Vorstellungen am Wesen da der Deutschen, der Franzosen, der Schweizer, des Westens, der Amerikaner soll die Welt genesen. Im Moment machen wir die Welt krank und wir müssen da ehrlich in den Spiegel schauen und nicht immer nur den Splitter im Auge des anderen an die ganz große Glocke hängen. Wir müssen uns eben bemühen, Konflikte nicht zu Kreuzzügen aufzublasen, sondern Konflikte einzuhegen, zu isolieren, zu minimalisieren. Und jetzt tun wir so, als seien die Russen die Ersten, die mal einen Krieg angefangen haben. Das ist doch dummes Zeug. Ich meine, gerade der Westen, auch die Amerikaner, da kleben ja kübelweise Blut da an den Händen. Man hat über Jahrhunderte hinweg gewaltsam, nicht nur gewaltsam, man hat natürlich auch zivilisatorische Errungenschaften verbreitet, das will ich gar nicht wegstellen, das ist auch allzu einseitig, aber eben auch gewaltsam gewütet. Und heute müssen wir doch um Himmels Willen auch aus einem gefestigten geschichtlichen Bewusstsein und einem Verstehensbemühen müssen wir doch ein bisschen herunterkommen, vom hohen Ross herabsteigen. Wir sitzen gar nicht mehr auf einem hohen Ross. Wir sitzen eigentlich auf einem Zwergpony. Aber wir haben es doch gar nicht gemerkt. Wir bilden uns ein, da immer noch hoch zu Ross, bewundert, bestaunt und gefürchtet, sozusagen in der ganzen Welt erwartet zu werden, dass wir denen sagen, wie wir es eigentlich am liebsten hätten. Das ist doch eine komplette Verblendung. Wir bringen es ja nicht mal fertig, unsere Züge pünktlich fahren zu lassen. Wir können nicht mal die Grenzen kontrollieren. Wir schaffen es nicht, unsere Staatshaushalte in Ordnung zu halten, das Migrationswesen in einigermaßen rechtsstaatlichen Bahnen zu behalten. Stattdessen bilden wir uns ein, der ganzen Welt erzählen zu können, wie es geht. Ich meine, das ist ja der Gipfel der Verblendung und das ist eben auch Teil des Problems. Das ist die Realitätsflucht aus unseren eigenen Problemen in den Konfrontationsmodus der Weltpolitik. Und gestern habe ich ja darüber gesprochen, dass eine EU diese abgehobenen, undemokratischen internationalistischen Organisationen, die sind eben ein Brandbeschleuniger dieses Wahnsinns. Diese uns aufgepfropften, von uns selber aufgepfropften Organisationen, die notwendigerweise zwingend ein Demokratie- und ein Rechtsstaatsdefizit haben, weil es den Rechtsstaat und die Demokratie nur innerhalb des Nationalstaats geben kann. Aber diese übernationalen Gebilde, die müssen sich permanent rechtfertigen. Und weil sie in der Lösung konkreter Probleme versagen, erfinden sie neue Probleme, erfinden sie künstliche Probleme, empfinden sie Weltprobleme. Und wenn man den Planeten Erde nicht mehr retten kann, dann muss man das Universum retten. Wenn man an dieser Aufgabe scheitert, und sie werden schauen, sie werden dann die nächste Stufe, wenn sie gemerkt haben, mit den Chinesen, mit den Russen, werden sie nicht fertig. Und mit den Ungarn und den schwerer ziehbaren Polen, dann kommt dann die nächste Stufe, da kommt die Klimarettung. Und wenn die Klimarettung nicht funktioniert, dann wollen sie das Universum retten. Sie suchen sich immer Probleme, die man nicht lösen kann, Probleme, die es vielleicht gar nicht gibt, aber diese Probleme werden dann machtvoll mit Hilfe der Medien, die wie eine blökende Schafherde dahinterher trotten, werden die ihnen eingeträufelt. Deshalb ist hier das kritische Bewusstsein, das bodenständige Bewusstsein ist hier wichtig. Und wenn man ihnen einredet, sie haben aber nicht studiert, sie haben keine Ahnung von Atmosphärenphysik. Ja, Entschuldigung, was weiß denn die Frau von der Leyen? Was wissen denn all diese Leute da, der Herr Scholz und wie sie sich alle nennen, ein Herr Habeck, der nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist. Was weiß denn der von Atmosphärenphysik? Da findet eine Anmaßung von Wissen statt, dass dir gleichsam die Schuhe auszieht. Und hier muss mal irgendeiner die Stopptaste drücken. Und auch gegenüber den Amerikanern, die sich immer mehr verrennen da in ihrem Weltbeglückungsmodus. Ich kann es ja verstehen, die sind so erfolgreich. Denen kann man gar keine Vorwürfe machen. Wenn wir so erfolgreich wären, würden wir auch so arrogant werden. Aber wir hier auf dem Kontinent der Verlierer, und wir Schweizer haben es ja immer wieder zu spüren bekommen, wie um uns herum da die Wogen des Wahnsinns hochpeitschten, mussten wir uns da hinter unseren sieben Bergen verstecken, wurden wir kritisiert, wieso wir nicht mitmachen, hat man unsere Neutralität nicht mehr akzeptiert und heute sind eben auch die Schweizer angekränkelt. Wir müssen aufpassen. Also meine Damen und Herren, wir haben hier bei Weltwoche Daily eine ganz wichtige Aufgabe, wir haben einen zivilisatorischen Auftrag, wir müssen hier Gegensteuer geben und zwar nicht aus dem Geist der Verachtung, sozusagen mit der Flammenwerfer-Rhetorik, das alles sind nur Idioten. Manchmal sind wir auch die Idioten, aber im Moment, das bringt einfach nichts, diese moralisierende Überheblichkeit. Man muss nicht die Überheblichkeit der anderen mit der eigenen Überheblichkeit noch übertrumpfen wollen. Nein, schön bescheiden, partnerschaftlich, freundschaftlich, aber bestimmt soll man da die Freunde auf ihre Verblendungen, eben auf den Balken im eigenen Auge aufmerksam machen und sagen, du, schaut ein bisschen weniger auf das, was ihr glaubt, sei der Splitter im Auge eines anderen. Also das ist so ungefähr jetzt etwas in Kurzfassung, eine kleine, in bestimmten Dingen auch noch erweiterte Version dessen, was ich auf Weltwoche Daily Schweiz gesagt habe. Man könnte darüber natürlich sehr, sehr lange sprechen. Das ist wichtig und verzeihen Sie diese morgendliche Attacke, diesen Überfall. Normalerweise bin ich da etwas zurückhaltender, etwas samtstimmiger unterwegs. Aber jetzt hatte ich einfach das Gefühl, so zurück nach all diesen Reisen muss ich da ein bisschen morgendlichen Strom produzieren, um Sie auch da in die richtige Stimmung für den Tag zu bringen, dass Sie also wirklich wach werden, wenn der Espresso noch nicht bereit ist oder der starke Tee. Jetzt habe ich Ihnen den in verbaler Form verabreicht. Doch das, was ich eigentlich sagen wollte, ganz herzlichen Dank für die 300.000 YouTube-Abonnenten, das ist fantastisch. Und wenn Ihnen das hier gefällt, was wir machen, vielleicht habe ich mich jetzt endgültig ins Abseits gequatscht, aber trotzdem ignorieren Sie es einfach und machen Sie es trotzdem, geben Sie uns den Daumen hoch und empfehlen Sie dieses Programm. Ich kann mich dann ja bessern und schreiben Sie mir, wenn ich mich irgendwo vergaloppiert hätte. Ich habe mich sicher vergaloppiert, ich vergaloppiere mich immer, aber hoffentlich nicht gänzlich jenseits der Vernunft. Aber was ich eigentlich machen wollte, war ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Ich muss ja auch immer für unsere Werbekunden schauen, damit wir das Ganze finanzieren können. Wir haben ja eine Weltwoche, wir haben eine Zeitung, die erfreulich wächst übrigens. In Deutschland gewinnen wir Abonnenten, auch in Österreich. Vielen Dank und ich renne in der Weltgeschichte herum, was übrigens sehr interessant ist. Dann wird man nämlich täglich fast konfrontiert und das ist für mich ein Riesenaugenöffner, eine Horizonterweiterung. Wenn ich mit einem polnischen Präsidenten Duda sprechen kann, wie am letzten Samstag, der natürlich in Sachen Russland es wieder etwas anders sieht als ich. Nachvollziehbar, aus der Tradition. Aber es ist ein guter Mann, mit dem kann man sich unterhalten. Oder mit dem früheren tschechischen Präsidenten Seemann, der nach Strich und Faden fertig gemacht wurde in unseren Medien. Kluge Leute, Václav Klaus, ihm verdanke ich übrigens die Einsicht in die gestrige Theorie mit dem Progressivismus und dieser abgehobenen Orsol-Politik von oben nach unten mit den künstlichen Scheinproblemen, die man ihnen einredet. Und der Satz, Politik ist immer lokal, regional und national, den habe ich abgeleitet aus seinen Vorstellungen. Und dass wir eine Planwirtschaft ohne Plan haben, das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Wir haben eine Planwirtschaft ohne Plan. Die in der DDR hatten wenigstens noch einen Plan. Aber wir haben eine administrierte Welt von Administratoren, die nicht administrieren können, die sozusagen eine falsche Politik auch noch falsch umsetzen. Ich meine, das ist die Situation, in der wir heute drinstehen. Aber eigentlich möchte ich jetzt ja den Live-Read machen, die gesprochene Werbeanzeige, die eben auch wichtig ist, weil sie sich mit einem Thema beschäftigt, das natürlich uns allen auch auf den Nägeln bringt und auch Sorgen bereitet. Also, Live-Read, Werbeeinschaltung, Sprung aus der redaktionellen Welt in die Welt der Werbewirtschaft. Kennen Sie die Anlageprofis von der Schweizer Investmentgesellschaft Real Unit? Wenn nicht, sollten Sie sich über deren Anlagestrategie informieren, denn es drohen große Gefahren, weil die Zentralbanken das Finanzsystem seit Jahren mit billigem Geld fluten. Entgegen der Meinung von sogenannten Experten beobachten die Leute aus der Schweiz diese Geldschwemme sehr kritisch und sehen auch, wie das Vertrauen in das jetzige System mehr und mehr bröckelt. Deshalb wurde eine resistente Sachwertstrategie entwickelt, um die Kaufkraft vor Ersparnissen zu sichern und vor Finanzkrisen zu schützen. In Deutschland können Sie mit Blick auf das letzte Jahrhundert ein Lied davon singen, wie oft Sie da enteignet worden sind, Ihre Vorfahren, Ihre Großeltern, Ihre Urgroßeltern, durch falsche, leichtsinnige, kriegerische Politik. Und die große Sorge ist, das ist jetzt ein kleiner Einschub, dass wir im gleichen Spital heute wieder krank sein könnten. Das Kapital der Real Unit wird gut diversifiziert, in stabile Aktien angelegt und zu einem großen Teil in physisches Gold und Silber investiert, aufbewahrt in Hochsicherheitslagern in der Schweiz und außerhalb des Bankensystems. Mit der über Jahrzehnte bewährten Strategie von Real Unit schützen Sie Ihr Vermögen durch reale, greifbare Sachwerte. Informieren Sie sich jetzt unter www.realunit.de. Ich wiederhole, www.realunit.de. real.de und werden auch Sie Miteigentümer oder Miteigentümerin der Real Unit Schweiz AG. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Für mich jetzt auch eine Art geistiges Abklingbecken war, die inneren Brennstäbe sind jetzt etwas gekühlt und ich kann mich mit qualifizierter Distanz den Nachrichten des heutigen Tages zuwenden. Übrigens ein Beispiel für die Verblendung, die ich soeben geschildert habe, vor der Werbeanzeige, ist dieser Artikel heute in der Neuen Zürcher Zeitung. Deutschland wandelt sich zur westfernen Republik. Die langjährige Selbstverständlichkeit der Westanbindung der Bundesrepublik Deutschland, einst von Adenauer durchgesetzt, steht heute zur Disposition und ist teilweise schon Vergangenheit. Gastkommentar von Friedrich Sell, einem Professor an der Militärhochschule, wenn ich das richtig entnommen habe, in München. Auf jeden Fall Friedrich L. Sell hat das hier geschrieben. Und das ist für mich eben genau das Missverständnis, dass man heute dermaßen dogmatisch, fast im Sinne einer Heiligsprechung als geistigen Popanz nach vorne schiebt, die deutsche Westbindung. Natürlich ist diese deutsche Westbindung eine Erfolgsgeschichte Adenauers. Natürlich war das nach dem Zweiten Weltkrieg in einem geteilten Land richtig und die Westbindung Deutschlands, die stand meines Erachtens auch gar nicht zur Debatte und zur Diskussion in den letzten 50, 60 Jahren. Was aber passiert ist, und da dürfen wir natürlich die Geschichte nicht einfach so zurichten und verstümmeln, wie das hier gemacht wird. Es gab dann noch einen Willy Brandt, es gab einen Egon Bahr in den 70er Jahren, es gab übrigens Lieferungen von Gas während des Kalten Kriegs. Deutschland, die damaligen Politiker mit ihrer starken Westbindung, auch in den 60er Jahren, haben Gaslieferungen aus der Sowjetunion trotz Todesstreifen, trotz Gulag, trotz Solzhenitsyn, trotz all dieser Verbrechen, haben sie toleriert. Sie haben gesagt, wir müssen trotzdem irgendwie zusammenarbeiten. Sie haben vielleicht auch gesagt, wir sind schlicht angewiesen auf diese Energielieferungen, wenn wir uns auch etwas abhängig davon machen, unabhängig machen sollten durch Kernkraft und so weiter, das dann wiederum umstritten war. Das hat man ja alles gemacht, plus die eigene Kohleproduktion. Das war vernünftig, jetzt hat man sich einseitig daran ausgerichtet. Also diese Westbindung ist dann ab den 70er Jahren sehr bald einmal ergänzt worden durch eine Ostbindung. Und die Vorstellung, dass da Deutschland sozusagen, wie wenn es denn das Ende des Kalten Kriegs nie gegeben hätte, dass dieses Deutschland sich jetzt wieder einbunkert in den Schützengräben da und in den Atombunkern des Kalten Kriegs, ja, das ist meines Erachtens natürlich eine ganz verkürzte Vorstellung der deutschen Politik und der deutschen Überlebensstrategie in einer verrückten Welt. Darüber habe ich ja mit dem früheren Bundeskanzler Schröder gesprochen. Und das ist kein Anti-Amerikaner, das ist auch kein Anti-Europäer, es ist auch kein Russen-Propagandist. Er hat sich sehr, sehr differenziert hier ausgedrückt und er hat dafür plädiert, das war seine wichtigste Aussage, dass Frankreich und Deutschland eben auch gelegentlich, wenn die Amerikaner sich verrennen, ein Gegengewicht schaffen müssen. War das jetzt ein Fehler von Schröder, nicht mitzumachen an diesem unglückseligen zweiten Irakkrieg, der uns den islamischen Terrorismus von ISIS beschert hat, ungezählte Terrorattacken? War das richtig oder war das falsch, hier etwas Gegensteuer zu geben? Hat deshalb Deutschland die Westbindung aufgegeben? Sind deshalb amerikanische Truppen aus Deutschland abgezogen? Haben die Amerikaner ihre Kernwaffen abgezogen? Nein, sie liefern neue. Also wenn man den Deutschen heute der Außenpolitik etwas vielleicht sorgenvoll zurufen möchte, dann ist es das, passt auf, dass ihr euch nach der Energieabhängigkeit gegenüber Russland jetzt nicht die komplette Unterwerfung gegenüber den Vereinigten Staaten zurückkatapultiert und das dann auch noch schönredet als ein Rückgriff auf Adenauer. Deutschland ist nicht mehr geteilt. Sie haben einen anderen Landesteil heute, der das ein bisschen anders sieht und anstatt die einfach immer herunterzukriegen und sich die Schuhe abzuputzen, sollte man sich vielleicht mit diesen Leuten einmal unterhalten. Also ganz wichtig, was da an irreführender Propagandistik verbreitet wird. Ich will dem nicht zu nahe treten, diesem Professor, der hat auch gute Argumente. Ich bin auch nicht dafür, die Westbindung aufzugeben. Aber wir sind doch keine Filialen der amerikanischen Außenpolitik, beziehungsweise wir sind es, aber wir sollten es nicht sein. Ich habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt, das sagt J.D. Vance im Vizepräsidenten-Duell gegen den Gegenpol, gegen den Widerpart, den Tim Walz und J.D. Vance, der wird ja bei uns auch sozusagen reflexhaft, weil er da an der Seite von Trump steht, weggecancelt und damit Schmähungen bedacht. Ich habe ihn vor 5 Jahren kennengelernt, ein hochintelligenter Mann, zweifellos erfolgreich, kommt aus einfachsten Verhältnissen, der wirklich auch weiß, wie da eben die sogenannten Deplorables, über die sich die Demokraten so lustig machen, wie da einige elitäre Reitpeitschenkreise in Deutschland über Leute, die anderer Meinung sind, zum Beispiel in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland, ist auch eine Illusion, dass die Skepsis an der aktuellen Außenpolitik und Innenpolitik der Ampel und in Deutschland nur ein Phänomen Ostdeutschlands wäre. Schauen Sie mal die Wahlresultate an. Und wenn Sie das Einzige, was Sie noch haben, Parteiverbote sind, die Sie da sozusagen nach luftschnappend vortragen können, Entschuldigung, knieschlotternd, dann haben Sie keinen Moment der Stärke auf Ihrer Seite. Also da auch ein bisschen offen dem begegnen, das ist ja das Anliegen, das wir hier haben, endlich mal das Visier zu öffnen und nicht alles immer durch die Ritterrüstung zu betrachten. Iran greift Israel mit Raketen an, die befürchtete Eskalation da im Zuge dieser ganzen Hisbollah-Attacken, James Bond reift, man kann sich da anders sagen, ich meine, man darf das nicht sagen, aber es ist natürlich auf eine Art bewundernswert, wie sich Israel hier sozusagen gegen diese Hisbollah-Organisation militärisch, ich bewerte es jetzt nicht mal, einfach rein militärisch zur Wehr gesetzt hat. Das ist natürlich unglaublich. Und mit allen, mit denen ich rede, die sagen, wie sie seien schwer beeindruckt. Eine ganz andere Frage ist, was das Ganze jetzt bewirkt und ob da im Nahen Osten wie im Balkan im 20. Jahrhundert die Welt in die Luft fliegt. Also Gott bewahre, hoffen wir, dass der Allmächtige uns da sozusagen wieder einmal vor uns selber schützt. Denn wir selber Menschen würden uns ja laufend abschlachten. Das sieht man ja schon im Alten Testament. Ein Wunder, dass es uns überhaupt noch gibt. Also Iran greift jetzt an, Israel ist bestimmt, da natürlich dagegen zu halten. Ein belagerter Garnisonsstaat, könnte man sagen, der hier natürlich mit militärischer Übergewalt sich behauptet. Ich kann das sogar nachvollziehen. Für die Israelis geht das tatsächlich ums Lebendige, ums Eingemachte. Das ist eine existenzielle Frage. Aber die Israelis müssen natürlich auch aufpassen, wenn sie es dann dermaßen übertreiben, wie sie es gemacht haben. Auch wenn das in gewissen Kreisen nicht gesehen wird. Und es wird eben als Übertreibung empfunden, ja, dann stehen sie einer gewaltigen Übermacht gegenüber. Die haben sie zwar militärisch im Griff, die Frage ist aber, wie lange noch? Und möchte Israel denn jetzt jahrelang auf Kriegswirtschaft umstellen? Wie kann man das lösen? Also das ist eine ganz schwierige Frage, da ist die Empörung auch schnell, die Lösungen sind schnell, aber hier ist vermutlich eine gemeinschaftliche Lösung gefragt. Wenn zwei sich in einer Wirtshausschlägerei ineinander verkeilen, vielleicht sogar noch betrunken von ihren eigenen Vorstellungen, dann müssen die anderen kommen und die Betrunkenen einmal auseinanderschieben und sagen, so, ihr geht jetzt zuerst einmal in die Ausnüchterungszelle und jetzt kommen die Vernünftigen und wir versuchen hier einen Kompromiss zu machen. Also diese Verantwortung haben die Amerikaner dann auch. Also wenn sie schon sagen, wir sind da die unipolare Macht, wir sagen den Chinesen, wie es laufen soll, wir sagen den Russen, wie es laufen soll und gefälligst sollen die Ukrainer da ihr Leben hingeben, damit wir unsere Vorstellungen dort exportieren können. Ich meine, der Gipfel des Zynismus, der Unseriosität, ja, dann musst du aber auch in solchen Fragen, kannst du dich da nicht einfach so lauwarm irgendwo verstecken. Da musst du schauen, dass das geht. Und ich merke einfach, wenn ich mit Leuten über Israel spreche, auch Befürwortern des Staates Israel, Freunden, die volles Verständnis haben, die sagen, das ist ja unglaublich, bei mir ist das ja auch so, 7. Oktober, diese Massaker, fürchterlich, die haben das darauf angelegt, die Hamas, die wussten, was sie machen. Und sie wussten, dass die Israeli zurückschlagen wollten. Sie haben sie provoziert und sie haben genau das einkalkuliert. Sie wussten genau, wir haben uns eingekellert, eingebunkert unter den Wohngebieten, die Israelis werden kommen und dann haben wir das PR-Debakel, da können wir sie politisch isolieren, wir sind die Märtyrer, wir geben uns jetzt hin, lassen uns abschlachten und hoffen, dass dann unsere islamischen oder islamistischen Glaubensbrüder, dass die dann entsprechend das Ganze in die Luft fliegen lassen, allem voran Iran. Das ist natürlich eine brutale Auseinandersetzung, bevor man sich da auch leichtfertig über Israel erhebt, muss man sich einfach mal die Schwierigkeiten der Situation der heutigen Regierung vorstellen. Ungeachtet dessen spüre ich einfach, wie sehr viele Leute sagen, jetzt ist dann langsam genug, jetzt reicht's. Und das, was den Israelis natürlich auch zu schaffen gibt, sie erwarten dann immer unsere volle Unterstützung oder unsere volle Solidarität. Aber umgekehrt, wo bekommt man dann eigentlich bei uns dann jeweils die Solidarität von Israel? Wenn bei uns vielleicht mal was läuft, in der Schweiz nicht in der optimalen Richtung, wo ist denn da auch die Solidarität umgekehrt, uns gegenüber? Und das höre ich zum Teil. Das sind sozusagen die kleinen hässlichen Stimmen, die eben auch irgendwo durch den Hinterkopf wabern, die man aber nicht aussprechen darf, weil sie dann wieder aufs Fürchterlichste irgendwie angeprangert werden. Also mein Punkt hier ist, das ist eine ganz tragische, schwierige Situation, aber da muss man aufhören. Und da haben die Beteiligten eine wichtige Verantwortung und keiner kann sich da auf einen reinen Opferstatus zurückziehen. Auch Israel nicht. Denn Israel war in dieser Auseinandersetzung auch ein Täter. Ist auch so ein Tabu, darf man nicht sagen. Aber das höre ich, das sagen mir Leute, die etwas davon verstehen. Natürlich gibt es auch andere Meinungen, die es ganz anders sehen. Aber wenn sie immer nur schwarz-weiß sind, schuld ist immer nur der andere, dann bleiben sie in dieser zerstörerischen Logik, die jetzt sich damit also wirklich brandbeschleunigender Urgewalt fortfrisst. Ich bin zuversichtlich. Ich glaube, dass in dieser Weltgegend irgendetwas in der Luft liegt oder im Boden steckt, was tatsächlich die Menschen zum Höchsten befähigt, in religiöser, in kultureller Hinsicht, aber eben auch die Leute gelegentlich immer wieder durchdrehen lässt. Das ist sozusagen das Gegenteil eines Abklingbeckens, der Nahe Osten. Und mit den Ölquellen ist er natürlich auch strategisch aufgeheizt. Viele mischen da rein. Das macht die Sache natürlich gefährlich. Das ist die ideale Brutstätte von Stellvertreterkriegen, wo dann plötzlich alle aufeinander losgehen können. Und das ist eben auch aufgrund der religiösen Befrachtung immer unter Gefahr, dass hier eben so Uremotionen angesprochen werden. Und da sind dann gefährliche Töne zu vernehmen. Die einen sagen, jetzt muss die ganze Welt uns helfen. Und die andere Seite sagt ihren Verbündeten, ihr müsst uns helfen gegen die anderen. Und da kann dann schon irgendwann einmal auch noch ein Weltkrieg entstehen. Also was jetzt im Moment da an politischen Molotow-Cocktails herumgeschmissen wird, ein Wunder eigentlich, dass wir hier immer noch friedlich diese Sendung im Büro machen können und nicht in irgendeinem atombombensicheren Unterstand in einem Bunker. Barnier bittet die reichsten Franzosen zur Kasse. Und Barnier verstärkt auch die Bestrebungen der neue Premierminister gegen die illegale Migration. Wichtig, was lernen wir hier daraus? Was lernen die Deutschen, die Österreicher daraus? Wenn du schon eine verantwortungslose, zum Teil auch widerrechtliche Migrationspolitik betreibst, wo einfach die ganzen Verbrecher der Welt gewiss fast schon eingeladen werden, hierher zu kommen, Straftaten kaum verfolgt werden, niemand Angst haben muss, ausgeschafft zu werden, ja, dann müssen sie die Polizeipräsenz erhöhen. Sonst versagt der Staat bei seinem Schutzversprechen gegenüber den Bürgern. Die Franzosen gehen jetzt in diese Richtung und zahlen müssen es natürlich die Reichen. Das heißt, die Marktwirtschaft geht immer mehr kaputt. Die Politik, die falsche Politik, treibt dann wieder um den Sozialismus aus sich hervor. Und der Sozialismus, das muss man einfach in dieser Klarheit sagen, der Sozialismus hat den Trabi hervorgebracht in Deutschland. Und die Marktwirtschaft hat Mercedes, BMW, Audi, you name it, hervorgebracht. Und ich frage mich manchmal, was geht eigentlich in den Köpfen der Leute vor, wenn sie heute noch den Sozialismus predigen? Denn die Trabi-Politik, ich meine, wenn man das als Sinnbild nimmt, das sagt ja alles. Und das heißt eben nicht, dass die Ostdeutschen damals, die unter der DDR-Fuchtel leben müssenden Menschen, weniger tüchtig oder weniger intelligent gewesen wären. Die hätten genauso gute Autos herstellen können. Aber das System war eben falsch. Die Grundlagen waren falsch. Und der Mensch ist eben schwächer als sozusagen das politische System, das Biotop, in dem er wirken muss. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass das, was wir haben, was wir sind, ist nicht einfach auf unserem eigenen Mist gewachsen, sondern das ist Ausfluss bestimmter Errungenschaften. Und das sind immer die gleichen Errungenschaften. Marktwirtschaft, Freiheit, Rechtssicherheit, ja, auch einen sozialen Ausgleich, dass man versucht, Kämpfe zu vermeiden, die sich selber nicht helfen können. Aber nur die, denen hilft man. Und nicht, wenn man sagt, weil ich eben den Gutmenschen raushängen möchte, die ganze Welt kann kommen, damit reiten sie es in den Abgrund. Mark Rutte übernimmt die NATO in gefährlichen Zeiten. Die NATO, auch so eine Götze, wer etwas dagegen sagt, ist ja auch schon ein Russlandhelfer. Mark Rutte, der ja schon versöhnliche Töne, sogar freundschaftliche Töne gegenüber Donald Trump geäußert hat, das macht ihn speziell, und auch sich negativ geäußert hat zum Thema Ukraine-NATO-Mitgliedschaft. Mal schauen, ob er das durchhält oder ob auch bei ihm das passiert. Sobald er auf dem neuen Sessel sitzt, findet eine Transformation der Persönlichkeit statt. Die Skandale waren schnell vergessen. Die NZZ analysiert den Aufstieg von Herbert Kickl. Zuerst muss man mal sagen, das schreibt niemand. Herbert Kickl, der österreichische Wahlgewinner mit großem Abstand, hat es einfach hervorragend gemacht. Und er ist nicht ein natürlicher, eben Schlangenölverkäufer, so ein Salonlöwe der Politik, der intellektuelle Untiefen mit Charme und Schmäh und ein bisschen lustigen Sprüchen da übertünchen kann und die Leute sozusagen rhetorisch in seinen Bann schlägt. Das ist ein Sachpolitiker, ein bis zur Sprödheit nüchterner Sachpolitiker. Und ist eben auch bezeichnend, dass jetzt solche Leute zurückkommen und die Schönschwätzer da mit dem Body-Mass-Index entsprechend, wobei sein Body-Mass-Index unterscheidet alles, dass die da aufgrund dieser Kriterien gewählt werden, also eben früher der Body-Mass-Index, heute müsste es wieder der Intelligenzquotient sein, und das bestreitet, glaube ich, niemand, dass Herbert Kickl hervorragend in dieser Hinsicht ist. Das heißt nicht, dass man alles richtig finden muss, was er macht, selbstverständlich nicht. Aber wenn ich das hier analysiere, wenn ich sehe, was da geschrieben wird, das wird nie erwähnt. Also es ist im Grunde immer, sind die anderen schuld. Ja, wie die anderen so schlecht sind, hat es Kickl geschafft. Das sind doch einfach völlig, das sind ja Gaga-Thesen, die da verbreitet werden. Entschuldigung. Ich meine, das hat natürlich entscheidend mit seiner Qualität zu tun. Das gilt es anzuerkennen. Das haben eben die Wähler dieser Partei gemerkt. Viele übrigens, die von der ÖVP, die letztmals mit Sebastian Kurz stratosphärisch gestiegen ist, die sind jetzt wieder gewechselt zur FPÖ, weil sie verzweifelt sind an ihrer Regierung. Und da ist eine wichtige Lektion zu lernen für alle. Die ÖVP hat ja nach der Ibiza-Affäre geglaubt, mit den Grünen eine tolle Koalition machen zu können, sich diesem grünen Zeitgeist, diesem sozialistischen, grünen, ökosozialistischen, ökomarxistischen zum Teil schon Zeitgeist anzubieten. Das hat ihr aber nicht genützt. Das hat ihr massiv geschadet. Und das sollten sich vielleicht auch die Kollegen in der Bundesrepublik Deutschland überlegen und Friedrich Merz, die ja auch solche Charme-Offensiven Richtung Grüne machen. Das schadet natürlich den Bürgerlichen, den Mainstream-Bürgerlichen. Wenn du dich mit den Linken verbündest, gewinnen die anderen. Und wenn man Österreich so etwas als Folie nimmt, dann kann man sagen, das Letzte, was Deutschland braucht aus Sicht der CDU, ist eine Brandmauer gegenüber der AfD. Je mehr die Brandmauern, je mehr die ausmauern, mauern sie sich selber an und werden verlieren. Das zeigt auch das österreichische Beispiel, auf das noch niemand hingewiesen hat. Übrigens, immer mehr Frauen wählen die FPÖ. Die Corona-Politik ist zum Sinnbild der Abgehobenheit geworden, der Arroganz der politischen Elite, des Machtmissbrauchs. Darum hat Kickl zu Recht darauf hingewiesen. Man muss das auch aufarbeiten. Und das andere ist die Migration, die man einfach hat laufen lassen. Importierte Kriminalität, tabubehaftet. Und wenn du einfach immer reflexhaft zu hören bekommst, du bist ein Ausländerfeind, weil du nicht willst, dass in der Schule deine Kinder Arabisch sprechen müssen oder dass eben da eine Zuwanderung zugelassen wird von Leuten, die sich selber nicht integrieren wollen, hat ja niemand etwas gegen Migration von Leuten, die uns etwas bringen und die auch etwas leisten wollen. Auf die empfangen wir mit offenen Armen, vielleicht nicht immer mit offenen Armen, aber mit einer ehrlichen Willkommenskultur. Die sind auch willkommen, aber sie müssen die Leistung bringen. Wir können uns das nicht leisten, alle gewissermaßen durchzufüttern auf Kosten von Sozialstaaten, die ja von der SP, von den Linken erarbeitet worden sind. Und die SP, die Linken, machen ja den Sozialstaat selber kaputt, indem sie mit Klima- und Weltsolidarität kommen, und die Weltsolidarität mit allen Verfolgten und Beladenen dieser Erde ist natürlich die Solidaritätszertrümmerung gegenüber den eigenen Leuten, gegenüber denen, die hart gearbeitet haben und diese Sozialstaaten finanzieren. Das ist natürlich auch völlig an sich antisolidarisch, was da passiert. Die Russen dringen ins Zentrum vom Vuhledar vor. Putin hat Viktor Orban gesagt, bei dessen Reise vor den Sommerferien nach Moskau, ich will nicht verhandeln, weil wir werden die ukrainischen Armeen, die werden wir zertrümmern und der Westen wird uns nicht stoppen. Und wenn sie sich da lustig machen, dass wir da langsam vorankommen, wir gehen langsam vor, wir haben keinen Stress. Ich möchte meine Truppen nicht in sinnlosen Offensiven verheizen, wie das die anderen machen. Das nimmt man bei uns ja auch nicht zur Kenntnis. Sicherlich auch propagandistisch überhöht. Im Krieg sagt ja niemand, du, sorry, ich habe mich geirrt, wir haben große Fehler gemacht. Das sagt niemand. Wir sind ja nicht mal bereit, Fehler zuzugeben, wenn wir nicht im Krieg sind. Das ist auch hier wieder völlig falsche Vorstellungen. Nein, man unterschätzt diese Russen, meine Damen und Herren, man unterschätzt sie sträflich und deshalb plädiere ich dafür, dass wir aufhören, aus der eigenen Arroganz die anderen zu überschätzen und wir müssen auch aufhören, die da laufend boykottieren und sanktionieren zu wollen. Wir sollten den Russen, den Chinesen helfen, ihre Probleme zu lösen. Wir sollten Konflikte nicht zu Kreuzzügen aufblasen und wir müssen auch Verständnis haben. Wenn ich jetzt lese in den Zeitungen, ja, Nawalny wurde vermutlich vergiftet, und dann kommen sie, ja, sehen Sie, diese Menschenrechtsverletzungen, diese Killer da, mit denen wollen sie zusammenarbeiten, denen wollen sie helfen. Ja, meine Damen und Herren, es ist auch eine Tatsache, leider. Es können nicht alle so Engel sein wie Sie und ich. Wobei wissen wir, wie wir eigentlich handeln würden, wenn wir auf seinem Thron da sitzen würden. Ich meine, wenn man mal schaut, was einem selber da immer so durch, da muss man ganz ehrlich sein mit sich selber. Ja, natürlich gibt's da Killer. Natürlich sind das auch Killer. Aber sind wir denn so unschuldig? Sind die Amerikaner keine Killer? Sind die Deutschen, sind die Österreicher, sind die Schweizer in ihrer Geschichte die Franzosen, ist auch immer Killer gewesen. Es gibt viele Killer da draußen. Und vielleicht muss man ein bisschen auch da von dem Zwergpony herabsteigen, dass wir für das hohe Ross halten. Und einfach sagen, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt. Und Großmächte haben ganz andere Probleme zu lösen. Und ich beneide diesen Herrn Putin und auch den Xi Jinping keine Sekunde für die Aufgabe, die sie haben. Aber wir mit unserer begrenzten, durch die eigene geschichtliche Erfahrung geprägte Sicht, wir haben doch null Ahnung davon, was es bedeutet, so ein Land zusammenzuhalten. Und natürlich passieren da finstere Dinge. Aber immer noch vor dem Hintergrund, dass noch finsterere Dinge passiert sind in Russland, als die Zentralmacht sich da hat vorführen lassen. Und die Amerikaner, sind wir doch nicht naiv, versuchen ja seit x Jahren an die Rohstoffe Russlands heranzukommen, Russland zu schwächen, damit man Russland sozusagen als Rohstoffdepot für die eigene Konfrontationspolitik mit China haben kann. Das ist das Interesse der Amerikaner, ist ihnen auch nicht zu verargen. Aber wir dürfen das nicht zum religiösen Dogma erklären. Und es haben auch die Europäer immer wieder versucht, die Russen in die Knie zu zwingen. Napoleon hat es versucht. Warum ist Hitler nach Russland einmarschiert? Ja, weil er die Rohstoffe wollte. Natürlich damals schon hat man gesagt, wir müssen diesen Stalin wegbringen, damit wir die Russen sozusagen als Sklavenvolk da unterjochen können und als Rohstoffverwalter im Magazin, mit dem wir dann unsere Armeen und unseren Wahnsinn alimentieren können. Und die sind ja brutal auf die Welt gekommen, haben die Russen massiv unterschätzt. Das hat ja sogar Hitler noch zugegeben in einem Gespräch 1942 mit Marshall Mannerheim. Jetzt muss ich aber langsam abklemmen hier, weil es wird die Sendung wird sonst zu lang. Julian Assange macht in Straßburg den USA schwere Vorwürfe. Eben die Vergiftung von Nawalny haben wir erwähnt. Bandenkrieg schwappt nach Deutschland über in der Nähe von Köln. Sprengstoffanschläge, Maschinenpistolensalven, Entführungen. Ja, da ist der Rechtsstaat am Versagen, wenn sie gleichzeitig die Grenzen öffnen und die Polizeikräfte einschränken und nicht mehr arbeiten lassen, dann haben sie dieses Problem. Leute, Lady Gaga übertrumpft Joker. Heute die Meldung, Lady Gaga, für mich übrigens ein ganz großes Talent unserer Zeit. Ich ziehe sie ja der Taylor Swift vor, wobei auch die als Unternehmerin ein Genie ist, aber Lady Gaga eben auch als Schauspielerin ganz hervorragend, darf man auch sagen, am Ende einer Sendung, die sich mit eher düsteren Dingen beschäftigt hat. So, das war die längste Sendung seit Menschengedenken, aber Sie haben es gar nicht gemerkt. Fast wieder wie während der Corona-Zeit. Aber manchmal muss man auch die Dinge einfach etwas sich hier entfalten lassen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Melden Sie sich zurück heute Abend. Marriott, wenn Sie Zeit haben, ab 18 Uhr sind wir in der Diskussion über die Wahlen von Amerika mit Markus Somm und unserem Auslandschef Urs Gehriger, der soeben aus den USA zurückgekehrt ist. Die Weltwoche immer für Sie da, fast 24 Stunden. Ich freue mich. Machen Sie es gut. Ganz herzlichen Dank für die 300.000 YouTube-Abonnenten. 301.000 sind wir schon. Ich melde mich zurück.